Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, einmal die Frage an euch. Wie geht ihr eigentlich vor, wenn ihr eure Immobilie finanziert? Es gibt da grundsätzlich zwei Möglichkeiten, zu einer Finanzierung zu kommen. Ihr könnt selber zu den Banken gehen oder ihr könnt einen Finanzierungsvermittler nutzen. Stefan und ich haben beim Kauf der ersten Wohnung tatsächlich auch einen Finanzierungsvermittler benutzt. Warum? Weil der einfach mehrere hundert Banken gleichzeitig für einen anfragt und so ein bisschen auch eine Pufferstelle ist, die Unterlagen mit einem gut macht und dann eben auch weiß strategisch, auf welche Banken sollte man zugehen und wo macht das aktuelle Vorhaben Sinn, um es zu platzieren. Es sind dabei mehrere Dinge wichtig, wenn ihr mit einem Finanzierungsvermittler arbeitet. Ihr solltet darauf achten, dass der Finanzierungsvermittler am Ende auch dafür sorgt, dass ihr wirklich eigene Bankkontakte aufbauen könnt, weil das ist wirklich wichtig, wenn ihr als Investoren dann vielleicht auch noch weiter wachsen wollt. Und zum anderen solltet ihr natürlich darauf achten, dass der Finanzierungsvermittler auch darauf spezialisiert ist, auf das, was ihr vorhabt, also sich auskennt mit Kapitalanlageimmobilien, versteht, wie ihr als Investor denkt, das ist zum Beispiel was ganz anderes, wie ein Eigenheimkäufer und eben entsprechend eure Sprache spricht, weil ihr vielleicht auch ein paar Dinge anders machen wollt als bei einer typischen Eigenheimfinanzierung. Wir wollen und haben genau dieses Thema uns auf die Agenda geschrieben, dass wir Finanzierungen für euch leichter zugänglich machen. Und wie machen wir das? Wir machen das zusammen mit der Interhyp. Wir partnern jetzt schon einige Jahre mit der Interhyp, Deutschlands größtem Finanzierungsvermittler. Die haben logischerweise, natürlicherweise das größte Netzwerk zu allen Banken. Und wir haben mittlerweile über 60 Berater von der Interhyp bei uns in der Immocation Masterclass ausgebildet, so dass sie wirklich die Sprache der Kapitalanleger, also von euch sprechen und für euch die bestmögliche Finanzierung finden können. Wenn ihr eine Finanzierung also gerade beantragen wollt, wenn ihr zu einer Finanzierung kommen wollt, weil ihr eine Immobilie kauft, dann geht am besten mal auf immocation.de/Finanzierung. Dort gibt es dann ein Formular, das könnt ihr ausfüllen und dann kommt ihr direkt zur Interhyp in dieses Team, das von Immocation ausgebildet wurde. Also viel Spaß und viel Erfolg mit eurer Finanzierung. immocation.de/Finanzierung.
Also auch für jeden, der für sich selber investiert. Also ich möchte halt immer schauen, dass man irgendwie 100% bekommt. Das ist halt so meine Prämisse, egal welches Objekt, weil ich halt einfach vom Einstiegspreis überzeugt bin, 100%, 1% Tilgung. Das ist halt immer meine Grundvoraussetzung. Jetzt ist manches Objekt halt leichter, manches schwieriger. Diese Eigenschaft brauchst du einfach, dass du...
100% und 1% Tilgung, das ist quasi...
Genau. Das also ist wenn immer mein...
Wenn der Banker Roti ums Eck kommen sieht, weiß er schon 1% Tilgung und
100%. Und da sagen halt 98% vielleicht wieder nein, aber du musst halt einfach geduldig sein und du musst halt, und wenn du halt 30 Mal eine Absage bekommst, vielleicht bekommst du es beim 31. halt dann nicht, weil der halt genau wieder jetzt wieder Luft hat und so weiter. Und das ist eigentlich so diese Kernbotschaft, wo eigentlich jeder immer wieder haben sollte, dieser persönliche Antrieb, das maximale Ziel dir irgendwo zu setzen und wenn du halt selber den Antrieb hast, auch das Maximale umzusetzen, dann freut man sich ja dann auch. Auch wenn es dann vielleicht knapp nicht funktioniert, aber ich stecke mir halt immer das höchstmögliche Ziel. Und wenn es halt dann nicht funktioniert, dann kann ich mir halt nichts vorwerfen. Und das muss ja immer unser Ziel sein.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Er hat zusammen mit einem Kollegen und auch ein bisschen mit uns und noch anderen Investoren für 100 Millionen Immobilien gekauft in den letzten Jahren. Das ist eine unglaubliche Reise. Wir kennen uns seit vielen Jahren, investieren gemeinsam. Wir wollen darüber sprechen, wie es ihm geht, wie es der Flatbuy geht. Das ist die Firma, die er aufbaut. Eine wirklich große Immobiliensache, die da entsteht. Wir wollen natürlich mit ihm über sein Marktgefühl sprechen, das er wie kein anderer, glaube ich, hat, speziell für den so ja teuren und beliebten Immobilienmarkt München. Und wir wollen über die gemeinsamen Projekte sprechen. Stefan und ich haben mit ihm einige Häuser gekauft und sind also wirklich, um sie auch zu handeln und weiter zu verkaufen, und wollen euch ja auch immer berichten, wo wir stehen mit unseren eigenen Projekten. Und das sind eben auch, ja, da sind viele mit ihm. Das heißt, wir haben viele Chips auch auf dem Tisch. Und die meisten hat er auf den Tisch geschoben von uns, würde ich sagen, oder mit die meisten. Schön, dass du da bist. Hallo, Roti.
Hallo, guten Morgen.
Genau. Guten Morgen, du warst heute schon Eisbaden, oder was?
Ja, tägliche Routine seit 50 Tagen. Also täglich in der Früh, 7.30 Uhr geht es für mich ins schöne, warme Wasser, in den See. Da 5 Minuten abkühlen, Kopf frei bekommen. Genau, und jetzt sitze ich wieder hier im Büro.
Also Wahnsinn, ich habe dich im Kopf mit, du fährst eigentlich gern nach Italien und trinkst eine Weißweinschorle, ja? Und jetzt plötzlich geht er jeden Morgen in den See, macht dann auch noch Sport, Kraft und dann glaube ich noch eine Stunde Ausdauer, hast du mir gerade erzählt. Wahnsinn, Roti verändert sein Leben, toll.
Ja, der Wein ist immer noch gerne dann im Sommer dann wieder vorhanden. Ich glaube, das kann man dann das Leben trotzdem dann wieder weiter genießen. Aber dank deiner Motivation von unserem letzten Notartermin, wo ich dich gesehen habe, habe ich gedacht, jetzt muss ich auch mal ein bisschen was tun. Und dann habe ich diese 50 Tage jetzt mal ein bisschen durchgezogen.
So, ich muss mal erzählen, die Geschichte beim Notar ist ja unfassbar, dass das so passiert ist. Meine Frau kauft eine Wohnung von der Flatbuy. Ja, dafür war der Notartermin da. Logischerweise müsste dann auch der Herr Rotwinkler beim Notar erscheinen. Der Herr Rotwinkler hat aber von seinem Team nicht gesagt bekommen, dass dieser Notar stattfindet oder irgendwie hast du den Termin verpasst. Ne? Wir waren schon relativ in Hektik, meine Frau und ich, weil wir natürlich unbedingt pünktlich kommen wollten. Toller Moment, dass sie da die Wohnung kaufen kann. Ja? Ist eine Wohnung, die sie jetzt auch vermietet über einen Verein und sehr happy ist, weil sie sich fast von selbst abzahlt und das in München, also ja, war für sie auch eine tolle Sache. Genau, der Herr Roti war aber nicht beim Notar und wir haben uns schon gewundert und dann kommt plötzlich unser Notar, den wir beide gemeinsam kennen, kommt dann rein und du kommst auch rein, verschwitzt im T-Shirt, weil dich unser Notar auf der Straße aufgelesen hat, weil du gerade mit deinem morgendlichen Sport an dem Notar vorbeigejoggt bist und er hat dich aufgehalten und gesagt, Sebastian, du hast gerade einen Notartermin bei mir hier.
Genau, wobei da die Challenge schon nicht begonnen hat, sondern es war auch noch während der Oktoberfestzeit und irgendwie bin ich in der Früh aufgestanden und dachte, jetzt muss ich eine Runde meinen Kater rauslaufen und sehe halt wirklich auf der Straße zufällig den Notar und ja, das sind halt manchmal Zufälle im Leben, die wo man euch keinen erklären kann.
Also wirklich unfassbar, ne? Wir haben einen Notartermin, du verpasst ihn quasi, also du kriegst ihn nicht mitgeteilt und weißt nicht, dass er ist und tauchst aber trotzdem zufällig beim Joggen genau in dem Moment beim Notar auf, unglaublich.
Ja, also, ja. Muss sich einer trauen, mit kurzer Hose dann und Laufoutfit auch zum Notar zu gehen dann, gell?
Ja, richtig. Du hast dann verschwitzt. vielen Dank auf jeden Fall für das tolle Objekt, das meine Frau da kaufen durfte. So, wir reden also jetzt gleich über die Flatbuy. Das ist etwas, was du vor ein paar Jahren gestartet hast, zusammen mit Tobi. Stefan und ich dürfen auch ein bisschen investiert sein in Flatbuy gesamt. Ein anderer Investor ist auch noch dabei und wir haben dann Einzelobjekte, wo wir gemeinsam mehr investiert sind, wo wir zum Beispiel das ganze EK-Ticket machen oder ein halbes EK-Ticket und die wollen wir gleich dann auch noch durchgehen oder mit denen fangen wir jetzt an, würde ich sagen. Dann reden wir natürlich über Markt und Zinsen, Akquise, wo stehen die Preise gerade und so weiter und holen uns mal dein Marktgefühl ab. Also fangen wir mal an mit unseren gemeinsamen Projekten. Das sind 1, 2, 3, ich habe die Liste gerade vor mir, 3, 4, 5 Projekte, ja, die wir gemeinsam haben, die gerade noch am Laufen sind. Und ein sechstes, das wir schon komplett abgeschlossen haben. Nochmal, ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr uns hier zuhört im Podcast. Wir machen Immobilienhandel, wir betreiben Immobilienhandel in dem Sinne, dass Roti, Tobi und das ganze Team dort Immobilien kauft, Mehrfamilienhäuser kauft, sie danach hoffentlich mit Gewinn weiterverkauft. Zwischendrin, so zumindest der Plan öfter, sie auch aufteilt und in Einzelwohnungen abverkauft, aber nicht zwangsläufig immer. Und das Eigenkapital kann von uns kommen, wie gesagt, kann auch zum Großteil von uns kommen oder komplett von uns kommen, also von Stefan und mir. Und die Arbeit steckt quasi die Flatbuy rein und dann kriegt man nachher, teilt man sich den Gewinn. Ne? Das könnte so ein typisches Agreement sein. So, jetzt lass uns mal anfangen mit dem ersten Objekt, das schon abgeschlossen ist. Ich will jetzt den Straßennamen nicht sagen, aber du weißt, von was ich spreche, oder?
Ich will den Straßennamen auch sagen. Ist komplett abgeschlossen.
Ganz komplett, also die Steinheilstraße.
Ne? Genau, die ist auch in der Liquidation schon in dem Jahr. Also kann man auch alles erzählen darüber.
Jetzt erzähl mal, weil damit haben wir, also wirklich, ich nehme das Ergebnis vorweg. 250.000 Euro haben wir investiert und wir haben 247.000 Euro damit verdient. Also on top, ne? Man gibt 250 hin, kriegt 250 zurück und kriegt nochmal 247 dazu und das in einem guten Jahr. Das ist Wahnsinn, ne?
Das war natürlich ein absoluter Top-Deal, der natürlich jetzt nicht x-beliebig einfach zum Nachbauen einfach ist, aber das war eine sehr, sehr schöne Gelegenheit damals in München, weil das halt ein Objekt war, das schon längere Zeit aufgeteilt war Also sprich, von diesen, ich glaube, 14, 15 Einheiten hat nur noch, glaube ich, 4 oder 5 ein sogenanntes längeren Kündigungsschutz von 10 Jahren drinnen. Das heißt, in dem Fall, wir hatten erstens kleine Ticketgrößen und Wohnungsgrößen, die man kündigen konnte, möglicherweise später für einen Eigenbedarf. Und das hat ineinander gespielt. Plus die Lage, plus der Einstiegspreis war halt top in der ganzen Geschichte. Das heißt, da hat einfach alles perfekt ineinander gestimmt. Das heißt nicht, dass die anderen Deals dann schlechter sind, aber es kann natürlich dann in manchen Situationen jetzt nicht diese Schnelligkeit wie bei so einem Objekt dann immer stattfinden.
Genau, jetzt das haben wir gekauft 2003. Also ich möchte, dass die Zuhörer lernen können davon. Ne? Wir machen das hier nicht, um irgendwie anzugeben mit tollen Deals, sondern Deals werden auch schief gehen und Deals werden nicht so laufen, wie wir wollen und so weiter auf dieser ganzen Reise. Aber wir haben euch Punkt 1 versprochen, dass wir euch von unseren Immobilienprojekten immer berichten, damit ihr einfach wirklich seht, was wir tun und das mitbekommen. Und Punkt 2, glaube ich, kann man von lernen. Also lass uns hier mal kurz von lernen. Du sagst, hier haben alle Dinge ineinander gepasst und hast gerade ein paar aufgezählt. Wir haben 2023 angekauft. Von der Marktphase in München, da waren ja, das ist ein bisschen übertrieben formuliert, aber da waren die Preise im freien Fall, oder?
Ja, also da ist ja, ich glaube, das hast du auch im letzten Podcast erwähnt, immer, es geht ja einmal um den Renditefaktor und um den Quadratmeterpreis. Und das ist halt in München sehr, sehr speziell in dieser Geschichte. In dem Fall, wir versuchen halt immer nach der Rendite einzukaufen, wissen aber im Abverkauf, dass wir nach dem Quadratmeterpreis dann wieder gehen. Und das war in dem Fall ja auch der Fall, wo wir, sag ich mal, einen relativ vernünftigen Faktor bekommen haben. Ich glaube, dass wir so eine 3%ige Rendite trotzdem auf diesem Bestand hatten, plus einen extrem günstigen Quadratmeterpreis. Und im Abverkauf ist dann so, da geht es jetzt nicht mehr darum, wie der Faktor ausschaut, sondern hier geht es rein um den Quadratmeterpreis im Verkauf. Und da vergleiche ich mich dann wieder mit einzelnen Wohnungen vom Quadratmeterpreis her. Und das ist eigentlich der Riesenunterschied. Und das müssen die Leute sehen. Also es geht, wie gesagt, primär nicht darum, den besten Faktor zu bekommen, sondern im Aufteilergeschäft zählt ganz klar, der Quadratmeterpreis ist das Entscheidende im Einkauf.
Genau. Und von der Größenordnung, das war jetzt ein Objekt für 5 Millionen. Und dafür hat man 250 EK gebraucht, das ist nicht viel.
Genau, das war, weil wir die Nebenkosten gut strukturiert hatten. Sprich, wir haben die Maklerkosten auch mit eingebaut, hatten eine 100% Finanzierung da auch bekommen für das Objekt mit einer gewissen Laufzeit. Ich glaube, so ein Jahr Laufzeit, was wir da hatten für das Objekt. Ja. Also, okay. Aber natürlich eine gewisse Unterdeckung auch, wo noch mit drin war. Also ganz die 250.000 waren es jetzt auch nicht, sondern da war schon ein bisschen mehr.
Achso, wir hatten, stimmt, das war nicht unser, das war unser.
Ja, 250.000, genau, plus aber von den anderen. Also, roundabout hatten wir 500.000 Euro auf dem Tisch, aber das war jetzt auch noch nicht das Maximum wie bei dem Deal. Also, wir hätten noch die Maklerkosten nochmal mit einbauen können in das Mehrfamilienhaus. Da hätten wir vielleicht nochmal den ein oder anderen Euro an Eigenkapital sparen können.
Ja, also, das Objekt, wie gesagt, ist vollkommen fertig, abgeschlossen, das Geld ist auf dem Konto, wirklich toll funktioniert. Also tausend Dank dafür, unfassbare Eigenkapitalrendite. Ne? Und jeder, der das jetzt hört, nein, einfach ist es nicht und man muss da rankommen, man muss finanzieren können, und es ist eine Menge Risiken, sagen wir immer. Ne? Jetzt gehen wir aber.
Ja, auch wenn du den Deal jetzt halt vergleichen würdest und du könntest ihn halt auf 3 oder 4 Jahre aufteilen, ist ja immer noch von der Rendite her überdurchschnittlich dann. Also wenn es jetzt nicht nach einem Jahr zurückgekommen wäre, das Ganze, sondern halt ein bisschen länger aufgeteilt, wäre die Rendite immer noch überproportional groß.
Okay, gehen wir mal weiter durch, was wir noch, wie es unseren Objekten geht. Ihr werdet sehen, dass manche dann auch länger dauern. Jetzt haben wir noch eins in München, das halten wir. Du weißt jetzt, von welchem ich rede. Ich will jetzt hier die Straße dann auch nicht sagen. Jetzt haben wir 2023 gekauft. Das erste, was wir gemeinsam gemacht haben, für 8,3 Millionen. Das müssen wir 7 Jahre halten. Erklär mal den Case.
Also der Case war im Endeffekt so, das haben wir auch von einem größeren Konzern gekauft. Das Objekt ist ein bisschen spezieller, weil es einfach nicht so ein typisches Münchner Haus ist, sondern relativ hoch für Münchner Verhältnisse. Ich glaube 7 Stockwerke. Bei dem Objekt war es so, dass wir das noch vor der Aufteilungssperre aufteilen konnten nach WEG. Sprich, wir haben hier schon einzelne Grundbücher, aber nachdem das in der Erhaltungssatzung ist, das ist so eine Besonderheit in München, wo eine gewisse Sperre drauf ist, wo du in den ersten 7 Jahren dann nur an Mieter verkaufen kannst, behalten wir das Objekt erstmal die ersten 7 Jahre im Bestand. Da ist es halt immer wieder so, also wir haben noch eventuell nochmal ein zusätzliches Baurecht, wo es sehr, sehr gut ausschaut. Da sind wir jetzt final beim Einreichen für eine Aufstockung, für eine Penthouse-Wohnung nochmal oben drauf. Da reden wir irgendwie von so knapp 250 Quadratmeter neuer Wohnfläche. Und wir haben auch schon die ersten Wohnungen leergezogen. Also sprich, das waren normale Mieterwechsel. Aber hier haben wir dann gesehen, dass halt in der Neuvermietung, hier haben wir auch eine Komplettsanierung oder Kernsanierung eigentlich gemacht von der kompletten Wohnung, konnten uns da auch vom Mietpreis her fast am Maximum irgendwo bewegen und haben da eigentlich schon brutale Werte einfach geschaffen. Also ich weiß nicht, ob du dir gerade die Zahlen noch im Kopf hast oder vor Ort im Blick hast, wie der Einstiegsquadratmeterpreis von der Miete her war. Aber das, glaube ich, haben wir in der Neuvermietung her, glaube ich, mehr als verdoppelt jetzt in der Geschichte. Und ja, also da freut man sich jeden Tag, der wo dann näher kommt, Richtung der 7 Jahre, wo man dann in Richtung Abverkauf gehen kann. Plus, also das ist halt gerade in solchen Märkten für euch mit das Spannendste, glaube ich, wenn man merkt, dass früher jedes Potenzial eigentlich sehr, sehr viel Geld gekostet hat. Also vor 4, 5 Jahren musstest du ja jegliches mögliche, vielleicht eventuelle Baurecht bezahlen, plus nochmal ein Obolus pro Quadratmeter obendrauf. Und in der jetzigen Zeit ist es eigentlich immer noch so, dass du das eigentlich umsonst bekommst, weil halt einfach ja, der Markt es einfach noch nicht hergibt. Und ich sage jetzt mal, wenn man jetzt konservativ rechnet, was so eine Penthouse-Wohnung dann mal wert sein kann da oben, da reden wir halt irgendwie von Quadratmeterpreisen, irgendwie zwischen 15.000 und 20.000 Euro im Abverkauf, was so eine Wohnung dann wert ist. Ohne, dass wir jetzt quasi Grund und Boden erstmal bezahlen mussten. Und realistische Baukosten für sowas werden irgendwo zwischen 4.000 und 5.000 Euro sein. Und da sieht man schon, was da für Möglichkeiten eigentlich entstehen, wenn man sich auch mit so einem Objekt dann auch näher nochmal beschäftigt, ohne dass man das jetzt von Anfang an erstmal mit einkalkuliert hat.
Ja, also da sieht man sehr gut, wie so ein extremer Markt, so eine extreme A-Lage sich dann auch anders verhält. Also wir haben hier für 8,3 Millionen gekauft, 1600 Quadratmeter, das ist ungefähr 5000 Euro auf den Quadratmeter, ne?
Ja.
Die wir eingekauft haben. Und jetzt alleine nur, wenn man jetzt das Haus aufgeteilt abverkauft, was wir da in dem Fall erst in 7 Jahren oder wie viel sind es jetzt eigentlich noch? 5 Jahre, ne?
Ja, sowas. Ja. 5 Jahre.
Was man da dann, was glaubst du, 10.000 Euro im Abverkauf oder so, ne? Das ist unser Case, den
wir haben. Zwischen 8 und 10.
Ja, also das ist allein schon super. Und was ich interessant finde, ist, also wenn man vor dem Haus steht, denkt man so, boah, weiß ich nicht, ne? Also so toll schaut es jetzt nicht aus, finde ich, ne? Ist relativ viel Beton dran und ist jetzt nicht das schönste Haus, aber die Lage ist halt brutal, also es ist wirklich in einer super Lage in München und es ist hoch und du kannst halt auch alles Mögliche machen. Du sprichst immer ganz, ganz locker davon, dass wir halt irgendwelche Wohnungen kernsaniert haben. Wenn du die nachher natürlich für einen so hohen Preis vermieten kannst, ist das kein Problem, die so zu sanieren. Und du sprichst davon, dass wir da eine Penthouse-Wohnung aufstocken. Ich weiß, wie wir beim Dachausbau in der Stadt in Brandenburg mit Bodo und Martin seit Jahren rummachen und auf den Cent genau versuchen zu kalkulieren und immer wieder sagen, oh nee, das können wir nicht machen, das ist ein bisschen zu teuer und so. Und das ist, da reden wir aber halt über einen Quadratmeter Einkaufspreis von 1000 Euro.
Mhm.
Und dann ist halt einfach, da kannst nicht einfach sagen, wie du ganz locker, ja, das wird dann 4.000 oder 5.000 Euro kosten, auf einen Meter das zu bauen. Das kannst du da nicht sagen. Ist das Projekt pleite, ne? Das funktioniert hinten und vorne nicht. Aber in so einer Lage, wo solche Preise sind und so ein Preisniveau hat, fallen halt auch Baukosten grundsätzlich und Renovierungskosten weniger ins Gewicht. Also ich finde immer, man ist da sehr, man bewegt sehr große Zahlen, das hat andere sehr große Risiken. Man hat einen sehr hohen Cash Burn unter Umständen aufgrund der schlechten Rendite, da kommen wir gleich noch zu. Aber bei dem ganzen Baukostenthema hat es einen riesen Vorteil, dass die Zahlen so groß sind, weil im Verhältnis die Baukosten ziemlich klein sind.
Genau, das ist echt
das Thema. Selbst wenn du für 7.000 Euro auf einen Quadratmeter bauen würdest, die Penthouse-Wohnung.
Da könnte man einen Autoaufzug noch an der Seite hinbauen vielleicht, gell? Wo dein Auto mit hochfährt.
Ja, also genau. Ja, ja. Also wär ziemlich geil. Ja, jetzt bin ich gerade umgezogen, also müssen wir nicht machen.
Aber schon von manchen der Traum, neben seinem Auto mal ein- und
einzusparen. Ja.
Und auch der Tipp für viele, glaube ich, im Bestand mal nachschauen, Dachgeschoss, Rohling und so weiter, ihr müsst es ja gar nicht erstmal ausbauen. Aber wenn ihr mal diese Aufteilung macht und einfach ein separates Grundbuch und ihr habt da schon mal eine Baugenehmigung drauf, könnt ihr einfach zur Bank gehen. In der Regel ist das auf dem Bestand erstmal nicht bewertet, weil das ja einfach eine leere Fläche oben war. Und ihr könnt einfach das als zusätzliches Eigenkapital, als Sicherheit für ein neues Objekt auch immer wieder hernehmen. Also ruhig im Bestand auch mal nachschauen, auch wenn man jetzt selber keine Lust hat. Auch der Rohling, wie bei euch, hat ja einen gewissen Wert, auch gegenüber einer Bank. Auch wenn du es jetzt überlegst, baue ich es jetzt aus oder nicht. Aber für die Bank hat ja so ein genehmigtes Dachgeschoss, zumindest in den größeren Wert wie 0 Euro von der ganzen Geschichte.
Ja. Also wenn Sie, wer Sie jetzt fragt, wie macht der das? Ne, wir kommen jetzt gleich dazu, wie die Flatbuy aufgebaut ist. Ich will nur die ein und ihr macht mehr Projekte, nicht nur die mit uns. Aber ich will jetzt ein paar von uns quasi noch durchgehen. Jetzt aber bleibe ich nochmal kurz bei dem Objekt trotzdem, weil ein zweiter Aspekt ist ja schon der Cash Burn. Weißt du gerade die Unterdeckung, die auf dem Objekt noch drauf ist? Also die Mieteinnahme gegen die Bankrate.
Ich schaue nebenbei kurz nach, aber wir können jetzt zu einem Komplett-Case noch ein bisschen was erzählen, wie es ja ausgesehen hat bezüglich der Finanzierung. Da haben wir, glaube ich, im Einstieg sind wir damit 100% reingegangen in die Finanzierung und konnten das im Endeffekt durch diesen Einstiegskaufpreis innerhalb von einem gut einem Jahr oder eineinhalb Jahre im Endeffekt das ganze Geld wieder rausziehen, indem wir eine Umschuldung gemacht haben zu einer zweiten Bank, wo wir auch in dem Zug dann nicht mehr variabel finanziert haben, sondern eigentlich für die komplette Laufzeit als auch den Zinssatz festgeschrieben haben. Deswegen können wir eigentlich den Zinssatz soweit sagen, dass der soweit steht.
Möchte ich nochmal ganz kurz unterstreichen, du kannst mal raussuchen in Ruhe, ja, gerade die Unterdeckung, aber das ist wirklich hier eine Besonderheit und was sehr, sehr toll funktioniert hat. Wir haben, also Stefan und ich haben hier 830.000 Euro Eigenkapital investiert. Ja, wir machen ja immer so ein Portfolio-Update und so, da könnt ihr das alles sehen, wen das im Detail interessiert. Und die 830.000 Euro, die haben wir mal investiert, die haben wir aber wieder vollständig bereits rausbekommen, zurückbekommen, weil mit quasi einer neuen Festschreibung, also wir hatten variabel finanziert mit einer anderen Bank, wir gesagt haben, hey, der Wert des Objektes ist doch eigentlich höher, wir wollen das noch mit rausfinanzieren und gleichzeitig die Zinsen festgeschrieben. Was toll ist, wir haben EK zurück, ja, also wir haben da jetzt quasi erstmal null Eigenkapital drin, aber und gleichzeitig haben wir noch das Zinsänderungsrisiko zumindest für diese Zeit vom Tisch genommen. Achtung, es gibt trotzdem ein Zinsänderungsrisiko. Ist mir ganz wichtig, dass das jeder versteht. Jetzt hat man zwar bis nach 7 Jahren, also bis jetzt noch in 5 Jahren, sich die Zinsen festgeschrieben, was super ist für die Laufzeit. Wenn aber in 5 Jahren die Zinsen nicht wie heute bei, ich sage jetzt irgendwas, 3,5 sind, sondern bei 6%, dann haben wir trotzdem ein großes Problem in 5 Jahren. Weil dann kauft auch keiner die Wohnung zu den Preisen, wie wir uns das vorstellen, weil dann einfach die Zinsen zu hoch sind. Und das ist das Risiko in diesem Geschäftsmodell. Das muss einem klar sein. Wir sind darauf angewiesen, dass in 5 Jahren von jetzt dein Zinsumfeld zumindest so weit passt, dass wir diese Kaufpreise auch wirklich realisieren können. So, also deswegen, das ist schon ein Hochrisikogeschäft, was anderes ihr Bein holt. Aber dann kann natürlich auch was Gutes bei rauskommen. So, jetzt hast du mittlerweile wahrscheinlich die Zahl. Wir haben aber
dann... Ich sehe nur gerade die Belastung, aber ich habe jetzt gerade nicht die aktuelle Mieterliste. Irgendwie sehe ich es jetzt gerade nicht. Die 2 Wohnungen, die wo noch als Leerstand drin waren, ist noch nicht mit aktualisiert gewesen. Aber dann sind wir bei den Mieten aktuell bei 21.000 zu 34.000. Also irgendwie noch so
pro 3. Pro Monat?
Ja.
Pro Monat 21 Miete?
Ja.
Und 34 Bankrate?
Ja.
So, und in der Miete sind aber jetzt, da sind die Neuvermietungen drin.
Genau.
Also haben wir pro Monat 13.000 Euro Cashburn.
Ja.
Jetzt plus natürlich noch andere Sachen mit Verwaltung und so weiter. Also wenn ich jetzt nur mal 13 mal 12 sind 100, 150. Also locker verschlingt dieses Objekt noch 200.000 Euro pro Jahr. Und dessen muss man sich, glaube ich, wirklich bewusst sein. Also wir haben jetzt unser EK wieder vollständig raus. Super. Müssen aber irgendwie 200.000 Euro im Jahr aufbringen, damit wir dieses Objekt überhaupt halten können. Und die Zinsen haben wir ja festgeschrieben. Jetzt werden wir dieses Gap kleiner machen, weil mit jeder Wohnung, mit jedem Mieterwechsel, den es gibt, werden wir natürlich zu Marktpreisen wieder vermieten können, was in München nicht schlecht ist. Und dann wird dieser Cashburn kleiner. Aber ganz interessant, wir haben ja auch eine Partnerschaft angefangen mit dem Christoph, da wird in Rostock und Schwerin und so haben wir dort Objekte gekauft, auch mit Aufteiler-Idee. Die sind hier in derselben Liste, ne? Da reden wir nicht von Cashburn. Die könntest du einfach auch halten. Das macht jetzt vielleicht nicht ganz so viel Freude, den Bestand dann dauerhaft zu überführen. Würdest du vielleicht so nicht kaufen oder vielleicht doch auch, ja? Aber so, das ist hier eigentlich ausgeschlossen. Wir wollen dieses Objekt in München, das wollen wir nicht im Bestand halten. Auch nicht, wenn statt 200.000 das nur noch 100.000 burnt, weil es burnt ja.
Ja, also ich habe jetzt gerade geschaut, wir haben ja 25 Einheiten ja insgesamt da drinnen. Mhm. Und bei den Wohnungen, wo jetzt ausgezogen sind, haben wir die Miete eigentlich fast verdreifacht dann von der ganzen Geschichte. Also, und das ist dann schon, jetzt haben wir von den 25 Wohnungen eigentlich nur 23 noch eher ältere Verträge. Und das ist eigentlich der brutale Hebel, wenn du eigentlich da rechnest, pro Wohnung eigentlich Minimum zwischen 1.000 und 1.500 Euro irgendwo, wo du dann wieder draufsetzt, dann hat das auf einmal noch mal einen... Es ist halt einfach nur die Frage, wann immer wer wieder auszieht einfach
von dem. Ja, aber da brauchst du halt, das muss man sich klar machen, wenn man das jetzt als Buy-and-Hold-Case denkt, du brauchst Zeit. Also du brauchst
da sind jetzt viele Themen wie Steuern und so weiter da noch nicht mit eingerechnet, wo du ja auch nochmal ein paar Möglichkeiten ja hast. Ja, klar, aber ich sage jetzt mal, für einen Gutverdiener macht halt so ein Objekt irgendwann im Alter, wenn deshalb mal abbezahlt ist oder nahezu schon auch richtig Spaß eigentlich, wenn du dann halt solche Mieteinnahmen mit einem Haus in München dann hast, hast halt eine Verwaltung drauf und einen Hausmeister und musst dich dann nicht um 200 verschiedene Leute wieder kümmern, hat auch seinen Charme irgendwo für die Leute.
Toll, wenn du sagst, okay, ich will jetzt unbedingt München und ich mache gerne ein bisschen Cashburn mit, weil ich glaube halt daran, dann hast du wenig Objekte, wenig Arbeit und wenn dann aus dem Altmietvertrag irgendwann ein Neumietvertrag wird, weil du sie zu wirklich sehr alten, niedrigen Mieten quasi eingestiegen bist, dann hat das natürlich einen Riesenhebel. Aber bei dem Objekt jetzt, die sind ja auch sehr sticky, logischerweise, die Mieter auf Mietverträgen, die so niedrig sind, weil die wissen genau, was passiert, wenn sie umziehen. Das heißt, das kann schon wirklich, wirklich einfach lange dauern.
Genau, aber der Tag kommt ja immer näher, muss man auch wieder sagen. Das wissen die Leute dann auch, wenn der Tag 7 irgendwo kommt. Es wird schon auch für die Leute dann, wo sie sich dann wieder mit Alternativen beschäftigen. Plus, ich glaube, unser Altersschnitt ist da bestimmt zwischen 65 und 75 eher tendenziell. Auch da gibt es ja natürliche Fluktuationen dann auch wieder. Und das ist eigentlich so, du musst halt nur das geduldig bleiben und das halt dir leisten können. Aber dann ist dieser Case halt auch für jeden irgendwo brutal dann eigentlich in der ganzen
Zeit. Vertraue ich dir. Ich weiß noch, das war ja das Erste, was wir zusammen gekauft haben. Zinsen gehen hoch und wir hatten davor ja einige Wohnungen zusammen gekauft für Buy and Hold und das war das erste große Haus, wo wir gesagt haben, wir machen gemeinsam Handel, weil du gesagt hast, sorry, aber für 5.000 Euro auf dem Quadratmeter einkaufen können in der Lage, das muss man einfach tun. Und da vertraue ich dir einfach.
Denkst du auch nicht. Also jetzt von diesem großen Wohnungskonzern, wo wir halt viel gekauft haben, die haben ja dann, ich glaube, letztes Jahr den Cut gemacht, es wird nichts mehr verkauft, die Buchwerte steigen ja wieder bei denen drinnen. Das heißt, das ist halt immer dieses kurze Fenster, wo halt diese maximale Verunsicherung ja irgendwo auf dem Markt da ist, wo auch der große Konzern nicht wusste, wie geht's jetzt im Endeffekt mit den Zinsen weiter. Wir wussten es auch nicht, aber die haben sich dann refinanziert und ab dem Zeitpunkt gab es dann eigentlich die große Welle, es wird wieder nichts mehr verkauft, wir machen die Bücher wieder, die Bewertungen gehen nach oben und ja, da musst du halt zugreifen, wenn du halt diese Möglichkeiten irgendwo hast. Ja.
Wann bauen wir die Penthouse?
Ja, sobald die finale Genehmigung dann da ist und sich dann jemand proaktiv gerne mit sowas dann auseinandersetzt, dann können wir loslegen dann, gell?
Das, aber Zeit. So gesehen, ne? Wobei, nee, können wir die Penthouse separat direkt abverkaufen?
Boah, das müsste ich jetzt, da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch überfragt, wie das jetzt
in der... Okay, aber... Schön. Garmisch. 43 Wohnungen, was sind das? 3 Blöcke, glaube ich?
2 Blöcke, gegenüberliegend. Auch von dem größten Konzern damals gekauft. Auch in dieser
Niedrig-Kaufpreisphase. 46 Einheiten für 3.900 Quadratmeter. Ja.
Also kann man auch Vor- und Nachteile einfach mal kurz zu dem Deal sagen. Riesenvorteil an der ganzen Geschichte war, es ist komplett saniert. Es hat keinen langen Kündigungsschutz drin in dem Objekt. Und der Einstiegsquadratmeterpreis war brutal für uns. Das hat den Riesenvorteil, sag ich mal, dass wir uns auch in der jetzigen Situation oder in der Marktsituation sehr, sehr frei bewegen können, auch noch von den Marktpreisen her. Was wir ein bisschen unterschätzt haben, ist die Anzahl. Also ich dachte, weil der Markt eng ist und auch nicht so viel Nachfrage ist, kriegst du halt eine Anzahl von 45, 46 Einheiten sehr, sehr schnell wieder weg. Gut, wir haben auch ein Vertriebsmodell gewählt, eigentlich über einen freien Markt. Aber da war wirklich, am Anfang ging ein relativ großer Schwung. Dann gab es eine sehr, sehr lange Durststrecke eigentlich. Dann wurden die Preise nochmal ein bisschen angepasst. Ja, aber es ist nicht so, wie man das jetzt aus München her kennt, wenn jetzt der Preis super ist, dass dann im Endeffekt reißen es dir immer noch aus der Hand, sondern es ist halt ein enger Markt und man muss zugeben, die Strahlkraft von Garmisch ist nicht ganz so groß wie von München. Also alle Leute, die das jetzt auch irgendwo zur Kapitalanlage und sind außerhalb von einem gewissen Gebiet von München oder außerhalb von Bayern, kennen es nicht mehr so direkt, Garmisch. Und das hat es im Endeffekt halt ein bisschen, jetzt nicht problematischer, aber einfach von der Gewinneinschätzung her, nicht mehr in dem Rahmen, wo wir gedacht haben, wo wir davor gelandet sind, aber immer noch deutlich über dem, was ja im Markt durchschnittlich eigentlich ist für solche Aufteilergeschäfte. Also das muss man auch mit dazu berücksichtigen. Und
lass mich mal kurz mit Zahlen. Also gute 12 Millionen hat es gekostet.
Ja.
Sind mehrere Investoren. Der Eigenkapitalanteil von Stefan und mir, nur um Größenordnung zu bringen, ist 525.000. Ja. Da ist noch deutlich mehr EK drin von einigen Investoren, logischerweise bei 12 Millionen Kaufpreis. Und wir haben eingekauft für 3.100 auf den Quadratmeter. Für was haben wir jetzt abverkauft bisher ungefähr?
Ja, also musst du komplett unterscheiden auch von den Wohnungstypen her. Also wir sind halt für, also wenn man sich das Haus so ein bisschen vorstellt, es gibt halt das vordere Haus, wo halt Bergblick hat. Das ist halt wieder so ein bisschen was Besonderes. Und hinten raus eher, da geht es zum Freibad hinter. Und dann muss man unterscheiden nochmal zwischen den freien Wohnungen, Ferienwohnungen und vermieteten Wohnungen. Und hier haben wir so im Schnitt bei den leeren Wohnungen sind wir roundabout zwischen 5 und 5.500 Euro. Bei den Ferienwohnungen, da haben wir jetzt 4 Stück, werden wir auch zwischen 5.500 und 6.000 Euro sein. Und bei den vermieteten Einheiten sind wir irgendwie zwischen 4.000 und 4.500 Euro. Das ist so diese Richtung, wo man sich bewegt. Von den Kaufpreisen her.
Also du sagst, für eine vermietete Wohnung bin ich quasi 1.000 Euro weniger auf dem Kaufpreis.
Mindestens, ja, genau.
Okay, mindestens, ja. Kommt natürlich darauf an, wie sie vermietet sind wahrscheinlich.
Genau, also wir haben hier im Endeffekt bei den vermieteten Einheiten auch mit Restnutzungsgutachten auch nochmal ein bisschen mitgearbeitet. Also wir haben ja hier eine Restnutzung von 19 Jahren, obwohl es die Fassade und so weiter eigentlich alles energetisch saniert wurde, aber es hängt dann auch mit Heizungstyp und so weiter zusammen. Also da haben wir ein offizielles Gutachten noch machen lassen, wo man zumindest auch bei der Abschreibung her nochmal deutlich was machen kann. Aber auch hier ist einfach der Case, wo man sagt, okay, du kaufst halt in den Lagen dann was ein mit einer vermieteten Einheit, du musstest dir am Anfang einfach ein bisschen Cashburn leisten können, aber dann hast du halt auch das gleiche Thema wie in München, dass du halt im Endeffekt halt deinen Gewinn, wenn die Wohnung halt dann leer wird, zum Marktpreis halt vermieten kannst und dementsprechend halt steuerfrei auch wieder mal verkaufen kannst. Und auch von der Marktmiete, also wir haben es jetzt gesehen, wir sind jetzt irgendwie bei 18, 19 Euro dann in der Neuvermietung. Das ist schon ganz anders wie halt am Anfang in der ganzen Mietsituation. Und da ist die Nachfrage halt einfach richtig stark, auch in Garmisch. Aber wie gesagt, das Thema war eigentlich so mit 40, 50 Wohnungen auf dem freien Markt erstmal reinwerfen. Da muss jeder eigentlich immer wieder drauf schauen. Das ist zumindest in engen Märkten nicht ganz so einfach, aber das ist natürlich dann auch Anführungszeichen dann eher so ein bisschen jammern auf hohem Niveau, wenn man dann sieht, zu welchen Preisen man dann trotzdem verkauft das Ganze.
Wie viel haben wir verkauft ungefähr von den 46?
Also ich habe jetzt nur gestern nochmal eine Reservierung bekommen, die nochmal ein Paket nehmen und dann reden wir irgendwie so ein, ich glaube, wo jetzt noch nicht reserviert sind, noch von den letzten 14 Einheiten dann.
14 Einheiten nicht reserviert, okay. Also das heißt, wir sind jetzt irgendwie bei 80%. Sind die letzten Einheiten zwangsläufig die schwierigsten?
Es ist halt so, dass die letzten Einheiten auch nicht hundertprozentig sauber dokumentiert waren. Also auch unterlagenstechnisch, wo wir es damals gekauft haben, sind die Mietverträge nicht vorhanden. Das heißt, die sind halt extrem schwer erstmal einfach so zu verkaufen. Hier ist halt einfach, da musst du nochmal eine komplette extra Runde einfach mal gehen mit dem eigenen Team, wo du im Endeffekt nochmal mit jedem Mieter persönlich sprichst, einfach mal nochmal die ganze Ist-Situation dann nochmal aufnimmst von Mietverträgen und so weiter. Aber mit dem rechnet man ja auch immer, dass so diese letzten 10-15% dann einfach nochmal dann einfach einen Tick länger dauern. Aber wie gesagt, wir sind da, glaube ich, sehr, sehr gut im Zeitplan. Wir hätten uns noch mehr erhofft, glaube ich, von den Verkaufspreisen. Aber wir haben jetzt auch nicht Lust, das Objekt dann 5 Jahre durchzuziehen und dann jeden Monat oder alle 2 Monate eine leere Wohnung wieder zu verkaufen, sondern irgendwo geht es dann auch um die Geschwindigkeit und das Objekt dann auch mal abzuschließen von dem Ganzen her.
Das ist eine interessante Abwägung. Erzähl mal davon. Also was war denn das Profit-Ziel ist irgendwie 5-6 Millionen gewesen. Das heißt, da hätte man abverkaufen müssen, ja, für 5. Ja. So im Schnitt. Und das erreicht man nicht ganz, was ja überhaupt nicht schlimm ist. Also bleibt ja ein super Property übrig. Aber dann sagst du, nee, dann habe ich das Objekt lieber irgendwann abgeschlossen, wie dass ich zu lange versuche, noch einen höheren Preis zu bekommen.
Genau, weil es halt irgendwann auch mal, ich sag jetzt, man hat ja schon sämtliche Mietergespräche dann durch, man hat auch schon die Varianten, wo die Leute dann selber kaufen, die Leute wo ausziehen, hast du eigentlich schon den ganzen Markt bereinigt. Das heißt, am Ende bleiben halt dann irgendwo noch Spezialfälle auch nochmal übrig. Und da musst du dann einfach im Endeffekt dann über den Preis gehen. Aber das ist halt die spannende Situation für kleinere Investoren. Also wenn ich jetzt neu starten würde und würde mir diesen Case zum Beispiel anschauen und sehe, hey, wenn die Wohnung halt für 5,5 oder für 5,9 mal verkauft worden ist und kann halt dann ein größeres Paket kaufen mit 10 Wohnungen für 4.000 und muss es halt einfach selber entwickeln und meine eigene Zeit dann reinstecken, habe aber auch keine große Höhe oder Fallhöhe nach unten, dann macht es halt für so kleinere Investoren halt deutlich mehr Sinn wie für uns, weil wir halt unseren kompletten Apparat dann wieder auf so ein Objekt dann wieder draufsetzen, wenn wir das dann nochmal 4-5 Jahre einfach dann wieder mitziehen, genauso wie mit den Eigenkapitalinvestoren, die wollen ja dann auch nicht, für die ist dann auch die Geschwindigkeit oft nochmal ein Tick entscheidender wie der letzte Euro, der dann erst in 4 Jahren, also es macht denen ja auch keinen Spaß, wenn die erst in 4 Jahren dann ihr ganzes Geld dann erst wieder bekommen, und drum musst du dann halt immer wieder abwägen, was macht Sinn von der Geschwindigkeit und was macht dann Sinn im Abverkauf.
Wer kauft denn sowas? Jetzt hast du das gerade schon ein bisschen angeschnitten.
Bunt gemischt. Also es kaufen die Eigennutzer, die wirklich aus Garmisch dann sind. Es kaufen die Investoren, die halt einfach verstehen, dass dieser Markt halt eine brutale Chance ist in Garmisch. Also wenn man mal vergleicht, ich habe selber meine erste Wohnung vor der Krise gekauft und habe da knapp 7.000 Euro bezahlt. Dann sieht man schon, welchen Preis jetzt solche vermieteten Einheiten mit 4.000 Euro haben, also die das steuerlich auch verstehen, das Ganze. Das kaufen halt dann wirklich solche Investoren, beziehungsweise die wollen die Wohnung einfach wirklich zur Altersvorsorge dann kaufen. Ja, und so ist es eigentlich bunt gemischt, dieser Käuferkreis. Und ja, wie gesagt, ich glaube einfach an diesen Standort einfach noch sehr dran, auch wenn der jetzt in der Breitmasse in Deutschland nicht so bekannt ist, muss man sagen.
Wie, jetzt kommen wir schon ein bisschen ins Thema Flatbuy rein, wie verkauft ihr denn?
Also Flatbuy selber verkauft unterschiedlich, also wir verkaufen auf dem freien Markt, wir verkaufen an unsere eigenen Kunden und wir verkaufen an externe Kunden. Da haben wir verschiedene Vertriebsmodelle. Im Endeffekt kann man sagen, dass auf dem freien Markt so 10-20% gehen. Über unseren eigenen Vertriebsschiene gehen auch so 10-20% und so zwischen 50-60% geht über Partnerschaften, die das an ihre Kunden wieder verkaufen.
Okay, okay. Und eigener Vertrieb, ihr habt selber Vertrieb aufgebaut und es kommen selber Leads rein über flatbuy.com. Ne?
Genau. Kommen
rein, sehen das und sagen, ich interessiere mich für Kapitalanlage, oder die Eigennutzer, die kommen wahrscheinlich, die sind nicht bei euch gelistet. Also ein Kapitalanleger ist jemand, den ihr beratet, vermutlich. Ne? Und ein Eigennutzer ist jemand, der das entdeckt auf ImmoScout und sich halt gerade seine Wohnung sucht.
Genau, also da haben wir im Endeffekt halt 3 On-Market-Makler, mit denen wir immer wieder zusammenarbeiten, die dann irgendwie so die Wohnungen, die halt dann wirklich zur Eigennutzer zur Verfügung stehen, beraten. Und Thema Kapitalanlage ist halt nicht so dieser klassische Kapitalanlagevertrieb, wo man sagt, hey, wir haben jetzt hier eine Wohnung und schau dir das einfach mal an, sondern wir haben uns halt bei Flatbuy schon darauf spezialisiert, eher an die richtig Gutverdiener, die halt keine Zeit haben und einfach so einen Case zum Beispiel verstehen, wie in Garmisch, wenn ich jetzt so eine Under-Rent-Situation habe, mir es aber leisten kann und genau transparent aber bei uns sieht, schau her, wenn die Wohnung halt leer ist, ist die für 5,8 verkauft worden, können wir dir zeigen laut Kaufvertrag, und du bekommst es halt für 4.000 Euro. Also da ist wirklich dieser eigene Vertrieb spezialisiert auf diese Gutverdiener, weil wir da einfach den größten Hebel oder die größte Wertschöpfung einfach für den Kunden eigentlich sehen in der ganzen Geschichte.
Genau, lass mich mal das beim Namen nennen, weil ich glaube, es ist einfach immer interessant. Ich will, dass wir mit Zahlen, was ist ein Gutverdiener? Also du redest von jemand, der 80.000 Euro Bruttojahresgehalt oder mehr hat, kann man das sagen?
Genau, also wir haben das so als Einstiegshürde auch bei uns so ein bisschen definiert, dass du mindestens mal diese 5 netto ist eigentlich schon irgendwo so diese Voraussetzung, dass du halt auch ein bisschen länger mit uns zusammenarbeiten kannst, weil für uns ist eigentlich das Spannende, wenn wir den Kunden oder den Interessenten eigentlich längere Jahre begleiten können und nicht einfach mit einer Wohnung das Ganze dann wieder fertig ist, sondern wir wollen eigentlich für ihn so ein Portfolio aufbauen, wo er sagt, okay, der kann dann halt irgendwann mal jedes Jahr eine Wohnung dann wieder verkaufen und freut sich darüber einfach für das Ganze. Deswegen sind einfach so diese Mindestvoraussetzungen, wie du jetzt gerade gesagt hast, eigentlich so Richtung 80.000 und Eigenkapital auch irgendwo zwischen 80 und 100.000 Euro. Ansonsten unterscheiden, würden wir uns ja nicht unterscheiden irgendwie von allen anderen Vertrieben, die ja mit Biegen und Brechen ja oft immer versuchen, was zu verkaufen und jeden da irgendeine Wohnung, sondern bei uns geht es ja wirklich darum, dass er das Grundkonstrukt mit Immobilien erstens mal schon mal verstanden hat, dass man nicht bei Null anfängt, aber dann halt einfach diese Transparenz bekommt von den Kaufpreisen. Und was wir aber schon gemerkt haben, ist auch bei ganz vielen, die sehr, sehr gut verdienen und das habt ihr bestimmt auch häufiger immer wieder bei euch der Fall, den Fall, dass die Leute sich beim ersten Mal einfach nicht trauen. Also wir haben ganz viele auch gehabt, die schon 2-3 Wohnungen von uns gekauft haben und dann gesagt haben, okay, jetzt habe ich es verstanden, jetzt möchte ich mich einfach selber nochmal in den Markt mit reinbeißen und sich trotzdem immer wieder freuen, dass es sagt, hey, wenn man an sie denkt, es kommt ein neues Objekt, dann sind die wieder mit im Boot, aber sich gleichzeitig einfach so viel selber informieren, dass sie halt selber ihre Deals auch finden können. Aber viele sind trotzdem immer wieder halt frustriert, einfach von München, oder das werden halt viele auch immer mitbekommen, weil halt einfach durch unser Netzwerk greifen wir halt schon mit sehr, sehr viel günstige Wohnungen und Häuser einfach ab. Und genauso wie wir das auch mit Flatbuy, gibt es ja zig andere Immobilienhändler, die ja auch den ganzen Tag nichts anderes tun, außer die Portale abzusuchen. Genau, ja. Das ist so.
Also ich finde es ein super Case und ich finde die Zielgruppe gut. Stefan und ich sind ja auch beteiligt an der Flatbuy und das wären wir nicht, wenn die Flatbuy ein Apparat wäre, der sagt, hey komm, kaufe deine erste Wohnung zu überteuren Preisen ohne Eigenkapital und du hast 1.500 Euro netto im Monat und wir kriegen es trotzdem irgendwie hin. Und das ist kein Case dann ohne Eigenkapital und ich finanziere noch die Kaufnebenkosten mit und habe sonst auch kein Geld auf dem Konto. Aber irgendwie kriege ich es quasi hin, dass ich dann einsteige und so. Das halte ich für ein sehr schwieriges und grenzwertiges Modell. Und das, was ihr macht an Kapitalanlagevertrieb, das fühlt sich auf Augenhöhe an, wie ich finde. Okay, und dann ist aber gleichzeitig noch eine Vertriebsschiene eben Makler, die bringen hauptsächlich Eigennutzer. Kann man das so?
Ja, es gibt aber auch spezielle, also da haben wir eine Maklerin auch in München, die das halt brutal beherrscht mit vermieteten Einheiten. Also oft ist immer so, kann ich ja ein typisches Beispiel von uns nennen. Wir hatten ein Objekt in Milbertshofen. Glaube, da war Stefan auch mit drinnen, genau, bei dem Objekt, beziehungsweise seine Frau. Da waren 16 Einheiten. Und diese 16 Einheiten haben wir eigentlich alles Freunde, Bekannte, Netzwerk verkauft. Und im Endeffekt ist es dann aber so gewesen, dass 3 Wohnungen übrig geblieben sind. Eine Wohnung war so, da hat ein älterer Herr drin gewohnt, der seit 25 Jahren seine Miete gekürzt hat, ja. Und richtiger schlimmer Typ, so von der Art und Weise eigentlich gewesen, weil er sich jede Woche beschwert hat und alles war schlecht an der Wohnung. Und dann gab es noch 2 andere Personen in dem Haus, die auch schon sehr, sehr lang drin waren, waren keine Fotos drinnen, haben sich auf keinen Termin und so weiter gemeldet. Jetzt hatten wir aber eine findige Maklerin. Wir haben dann die Wohnungen rausverkauft an eine separate Gesellschaft, weil wir einfach das Projekt abschließen wollten. Haben das irgendwie ja nahezu zum Einstiegspreis auch wieder rausverkauft. Dann war die erste Situation, dass der erste Mieter, der 25 Jahre lang seine Miete gekürzt hat, erstmal sein Vorkaufsrecht wahrgenommen hat, weil natürlich dann der Preis gut war, hat dann auch keine Finanzierung benötigt, weil er natürlich über die Jahre auch schon den einen oder anderen Euro gespart hat. Der hat dann die Wohnung selber gekauft und die anderen beiden Wohnungen hat dann wirklich die Maklerin, die ist dann sonntags vor Ort gewesen, die war immer wieder vor Ort und hat es dann hinbekommen, dass die 2 Mieter dann selber die Wohnung gekauft haben, haben aber auch keine Finanzierung benötigt. Also dieser Trugschluss oft immer, ja, das sind schwierige Leute, da brauchst du wirklich die richtigen Makler oder die richtigen Leute, die sich auch mit diesen Leuten dann extrem beschäftigen, weil das unterschätzt man einfach. Also jeder hat gesagt, ja, die haben kein Geld und so weiter. Aber nachdem aber alle 3 dann ohne Eigenkapital die Wohnung dann eigentlich gekauft haben, widerspricht sich eigentlich diese ganze Geschichte eigentlich komplett. Und das möchte ich nur sagen, du brauchst halt dann auch ein brutales Netzwerk an guten Leuten, die halt für unterschiedlichste Art von Menschen das Gespür haben und nicht sagen, ja, die waren jetzt einmal telefonisch nicht erreichbar, dann interessiert es mich nicht, sondern die müssen halt wirklich so auf Zack sein, dass die halt auch am Sonntag hinfahren und einfach mal klingeln und mal mit den Leuten ein Gespräch suchen und so weiter. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft an alle. Ihr braucht ein Riesennetzwerk, wenn ihr auch dieses Aufteilergeschäft haben wollt, weil ihr ganz viele unterschiedliche Arten von Vertrieben einfach benötigt, damit ihr halt auch nicht eine leere Wohnung verkaufen kann, halt jeder, aber verkauft halt mal dann im Jahr ein paar hundert Stück oder auch ein ganzes Haus mal. Das ist halt die Kunst dann eigentlich bei dem Ganzen.
Ja, ja. Eine Frage noch zu Garmisch. Bisschen die moralische Frage. Du bist in so eine Zeitung erschienen.
Mhm. Ja.
Da war die Kritik, nee, nicht der Umgang, sondern war die Kritik grundsätzlich das Geschäftsmodell aufteilen schlechtes für die Mieter, oder? Kann man das so sagen?
Genau. Die Grundbotschaft war, dass wir die Leute erstmal verdrängen und dadurch der günstige Wohnraum wieder verschlossen wird. Das ist ja immer die Grundbotschaft aus dem Ganzen.
Wie stehst du dazu?
Also erstmal kam sie auch von der Politik, also diese Mitanschuldigung auch, wobei man dann auch den speziellen Fall in Garmisch auch erzählen muss, dass in sämtlichen Gebieten ja ein neues Gesetz gab, wo das Aufteilen erschwert hat oder beziehungsweise nahezu verhindert hat. Und Garmisch hat es halt selber halt nicht auf die Reihe bekommen, dieses Gesetz so umzusetzen, dass man halt ein Aufteilungsverbot hat. Also das war halt in ihrer eigenen Macht und sie haben es halt nicht umgesetzt. Das war halt ihr eigener Fehler, haben aber dann den Fehler mal auf uns geschoben, weil wir im Endeffekt dann ein ganz normales Aufteilergeschäft gemacht haben. Das war so die Kernbotschaft. Also jeder hat versucht, dass wir den Fehler dann gemacht haben und wir haben uns im Endeffekt auch nur dazu geäußert, dass wir uns an das Gesetz halten. Das ist ein ganz normales Geschäftsmodell, dass du halt Wohnungen halt aufteilst und wieder abverkaufst. Und in unserem expliziten Fall gab es ja auch ein paar lautere Sprecher auch von der Mietergemeinschaft, wo aber im Endeffekt dann, ja, das wir uns dann auch mit denen dann näher beschäftigt haben. Und ja, dann einfach so die Frage gestellt haben, ja, warum kaufen sie die Wohnung dann nicht selber? Und da war ähnlich wie zu unseren anderen Beispielen, ja, ich brauche mein Geld ja dann fürs Alter dann mal, weil ich dann in irgendein Heim oder sonst was möchte. Und dann war es im Endeffekt auch so, das war der erste Käufer, der die Wohnung dann auch aus Eigenkapital einfach bezahlt hat. Und das ist halt das Krasse eigentlich in diesen ganzen Geschichten, die wo am lautesten schreien, was alles schlecht ist, haben aber auf der anderen Seite so viel Vermögen auch wieder angespart, weil sie halt jahrzehntelang halt für diese extrem günstigen Mieten halt einfach auch profitiert haben. Aber es gibt ja kein Recht, jedem für immer und ewig zum günstigen Mietpreis zu wohnen, gleichzeitig alles saniert zu bekommen und auf höchsten Standard zu leben. Also das ist halt einfach diese Schwierigkeit. Aber das natürlich auch mit der Presse dann zu erklären, da wirst du natürlich dann immer, ja, also die haben halt ihre Meinung. Und wenn du auch mit Politikern versuchst, halt ins Gespräch dann zu kommen, ist es auch sehr, sehr schwierig. Selbst ein FDP-Politiker, der wo du denkst, das ist ja vermieterfreundlich in der Situation, habe ich dann ein persönliches Gespräch angeboten und hat es nicht mehr beantwortet. Also da sieht man, was da eigentlich für Kampagnen erstmal laufen, über Facebook und so weiter. Aber das muss man dann einfach über sich ergehen lassen und dann ist auch wieder gut dann.
Ja, ja. Also ich fand es auch interessant. Das wurde auch erwähnt, dass du es mit zwei YouTube-Immobilien-Influencern zusammen machst. Ja, also wir wurden nicht namentlich erwähnt. Aber ich fand es auch von der Berichterstattung relativ krass und im Großen und Ganzen. Also wir brauchen in Deutschland, wir brauchen Wohnraum. Ne? Und egal, ob ich jetzt Buy-and-Hold-Investor bin oder Handelsobjekte mache, ich muss logischerweise mich an Regeln und Gesetze halten und ich muss gut mit Mietern und sowieso allen Beteiligten in den ganzen Projekten umgehen. Und manche tun das und manche tun das auch nicht. Und manche sind sehr, sehr gierig und wenden Methoden an, um da noch mehr und schneller Profit rausziehen zu können. Und das ist nicht in Ordnung. Aber das tun wir nicht, glaube ich, kann man wirklich sagen. Und wir dürfen hier, vielleicht werden wir sehen in Garmisch, beim anderen Haus in München haben wir es gesehen, dürfen wir hier Geld verdienen, dürfen auch viel Geld verdienen, gehen aber auch wirklich hohe Risiken ein. Und machen hier auch was mit dem Wohnraum. Ne? Und das ist auch die ganze Diskussion grundsätzlich um steigende Mieten. Und dann gibt es ja viele in der Community, die sich einfach Immobilien auch zur Altersvorsorge kaufen und das als Altersvorsorgemodell haben. Das ist eine echte unternehmerische Leistung, die man da selber geht, mit Risiken, die das beinhaltet. Und davon muss auch eine Rendite geben. Ich erinnere mich immer, dass Frau Geiwitz, als sie noch in Amt und Würden war, im Lage in der Nation Podcast gesagt haben. Die haben ihr irgendeine Frage gestellt. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche Frage es war. Auf jeden Fall war Teil ihrer Antwort auch, nee, das kann man nicht machen, weil Immobilien, natürlich muss das irgendwie Rendite bringen. Sonst macht es ja keiner. Ja? Und das ist der Punkt. Also wie du sagst, ne, wir wollen ja Wohnraum über Jahre und Jahrzehnte in Deutschland haben, der funktioniert und gerade in diesen angespannten Märkten und wollen diesen Wohnraum auf Vordermann bringen und dann sind das Risiken, dann kostet das Geld und dann muss es Rendite bringen, ansonsten macht es niemand. Ja, sieht man in anderen Ländern gibt's krasse Beispiele, wie die Städte runtergewirtschaftet werden, weil man quasi eine Miete hart deckelt, dann funktioniert es einfach nicht mehr, weil dann kümmert sich niemand mehr. Ja, und das kann es am Ende auch nicht sein.
Und man könnte ja viele Probleme ja selber lösen. Also das Thema Garmisch wäre sehr, sehr einfach zum Lösen gewesen. Die Stadt hätte einfach, oder der Markt hätte einfach den Wohnblock selber kaufen können, hätte vielleicht die Hälfte der Wohnungen vielleicht verkaufen können, hätte sich komplett refinanziert, hätte den anderen Block als Sozialwohnungen behalten können und hätte sich einfach in der Mitte ein komplettes Baurecht nochmal für Sozialwohnungen behalten können und hätte alles im eigenen Bestand gehabt. Aber es denkt halt keiner ein bisschen weiter in der ganzen Geschichte, sondern es wird halt immer nur beschwert, wenn das halt jemand macht, aber es hat ja, steht ja nirgendwo drin, dass eine Stadt nicht sich genauso an solchen Geschäften oder also nicht mehr Geschäften, sondern das ist ja eigentlich nur, dass halt eine Stadt selber wirtschaftlich denkt, wie kann ich mich gut aufstellen, wie kann ich mich für die Bevölkerung gut aufstellen und so weiter, aber da denkt halt keiner so weit mit, dass man einfach so eine Wohnanlage mal selber kaufen kann, selber ein bisschen mitentwickeln, sondern es wird halt immer erst nur der Hammer draufgehaut auf die Leute. Und das ist eigentlich das Traurige an der ganzen Geschichte. Und das hat man halt mehrfach, wie gesagt haben, das sind echt günstige Gelegenheiten, wo die Stadt auch selber kaufen kann, selber Baurecht einfach. Die hätten ja alle Möglichkeiten, die können sich refinanzieren und so weiter. Aber sagen halt, das ist halt nicht ihr Geschäft. Aber wenn es ihr Geschäft nicht ist und es gar keiner macht, dann wird auch gar nichts gebaut und es bleibt der Stillstand dann irgendwann da.
Ja, okay. Lass uns noch einmal weitergehen. Wir reden jetzt nicht noch, es gibt noch ein Haus in München, es gibt noch ein Haus in Köln. Jetzt lass uns noch über Waldkraiburg reden. Riesiger Deal. Was ist Waldkraiburg und was haben wir da gemacht?
Also Waldkraiburg ist auch ein Deal gewesen über eine größere Fondsgesellschaft, der sich in dem Fall ja auch nicht so viel zu den anderen beiden Objekten unterscheidet. Es ist auch vom Volumen her auch eine gewisse Größe. Es unterscheidet sich im Endeffekt aber nur auf zwei Bereiche. Es gibt einen vollständig sanierten.
Sorry, ich will es nur mal sagen, 18 Millionen, ne? Das war echt teuer. Und da kriegt man in Waldkraiburg dann auch 150 Wohnungen dafür.
Doppelt so viel dann. Also
das kostet quasi, in Garmisch kriegt man für 12 Millionen 46 Wohnungen, in Waldkraiburg kriegt man für 18 Millionen 150.
Es müssten 300 sein.
Ach, 300, okay. Hier steht 149, sogar 300 Wohnungen. Okay, verrückt, ja. Okay.
So knapp 300, irgendwas in der Richtung. Und im Endeffekt ist halt so, das ist halt aufgeteilt in zwei Gebiete. Es gibt halt einmal ein unsaniertes Gebiet von den Wohnungen und einmal ein komplett saniertes Gebiet. Also das komplett sanierte wurde von der Vorgesellschaft komplett saniert, also sprich Dach, Fassade, höchster Standard. Also hat, glaube ich, B oder A irgendwo in der Richtung sogar, hat irgendwie sogar eine Auszeichnung dafür bekommen. Und das andere ist halt wirklich noch so 70er Jahre Eternit. Da ist im Endeffekt die Heizung immer gemacht worden, Fernwärmeanschlüsse soweit gemacht worden und damit war das Thema eigentlich erstmal erledigt. Die wollten quasi die zweite Tranche an Sanierungen nicht mehr vollziehen. Jetzt ist es so, wir haben beide Objekte gekauft in einem Paket und haben uns dann natürlich dann auch die Überlegung gehabt, was machen wir jetzt mal mit dem Ganzen? Haben zunächst einmal nochmal ein bisschen überprüft, welche Baurechtsreserven sind denn drauf auf dem ganzen Grundstück. Wie sieht's mit der Sozialbindung aus bei dem älteren Bereich? Lauter solche Themen sind ja da immer erstmal nochmal zum Final prüfen. Sozialbindung ist jetzt, läuft dieses Jahr am 31.12. aus. Aufteilungsverbot gibt's nicht in Waldkraiburg. Das heißt, hier haben wir überall keinerlei Einschränkungen und gleichzeitig ist es so, dass relativ gutes Baurecht bei beiden Grundstücken einfach nochmal vorhanden ist. Und wir haben dann entschlossen, weil wir halt da für uns einfach die Geschichte gesehen haben, wir wollen tendenziell jetzt keine große Sanierung machen, wir wollen jetzt nicht nochmal das komplette Haus einmal auf den Kopf stellen und deswegen haben wir uns entschieden, das weiter zu verkaufen an einen anderen Immobilienhändler, der im Endeffekt das gerne macht, diese Komplettgeschichten, also sprich die komplette Sanierung außen macht, Komplettsanierung innen, neu strukturieren und so weiter. Das heißt, dieses Objekt wird global verkauft an einen anderen Immobilienhändler und das andere Objekt bleibt erstmal bei uns im Bestand. Das haben wir auch nochmal zusätzliches Baurecht. Das ist jetzt noch final Anfang 26 jetzt mal zum Prüfen. Dann machen wir die Aufteilung komplett selber und werden dann in den Vertrieb gehen, so Ende 26 von den einzelnen Wohnungen dann. Aber da haben wir jetzt auch nicht den Zeitdruck, dass wir das jetzt halt gleichzeitig, weil es ist halt schwierig, wenn jetzt alle gleichzeitig auf den Markt gehen. Das ist halt ein bisschen schwierig, sondern wir können jetzt in Ruhe unser Neubaurecht da drin entwickeln, die Aufteilung sauber vollziehen und dann dementsprechend in den Abverkauf.
Also wir bauen da auch tatsächlich noch...
Es ist jetzt noch so ein bisschen in der Schwebe, welche Varianten man da macht. Also wir haben ja in Töging, habe ich das bei einem Projekt von mir selber privat ja mal getestet, mit diesen Reihenhäusern. Da habe ich ja 6 Reihenhäuser neu gebaut, um einfach mal so diesen Ablauf zu checken. Wie läuft sowas mit Neubau? Ja, es ist jetzt nicht ultra einfach, hat aber im Endeffekt jetzt schon Spaß gemacht und sowas könnte man den Waldkreiburg auch hinsetzen mit so knapp 16 Reihenhäusern nochmal, hat jetzt ein Jahr lang Bauzeit gehabt, kannst du super kalkulieren von der ganzen Geschichte her. Wir waren da bei in Töging, glaube schlüsselfertig ohne Grundstück bei so roundabout 270.000 Euro. Das heißt, wir haben da super Referenzwerte, das ist ein paar Kilometer entfernt und ist jetzt auch nicht von der Schwierigkeit her nicht allzu schwer, einfach von der
ganzen. Will das Baurecht noch entwickeln?
Nee, bei dem Neubau ist es schon vorhanden.
Okay, beim Neubau ist vorhanden. Und das, genau, das Ältere aus den 70ern, das verkaufen wir global gerade.
Genau.
Ja. Okay, also da sieht man, wie das finde ich jetzt schon, das ist ja ein sehr vielfältiger Deal jetzt schon. Da muss man wirklich ein sehr gutes Marktgefühl haben, einfach, glaube ich, um sowas machen zu können. Du gehst wahrscheinlich auch hier wieder so vor. Na, was ist denn für was kaufe ich denn eine Wohnung in Waldkreiburg? Was kauft der Endverbraucher?
Kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, weil einfach die Kalkulation noch nicht da ist.
Nein. Was du jetzt am Markt, also glaubst, nicht was wir jetzt verkaufen, sondern das ist dann, wenn wir in Verkauf gehen, ist klar, das wissen wir nicht jetzt, aber wenn ich jetzt heute in Waldkreiburg eine Wohnung kaufe, was hast du gerade ein Gefühl oder?
Ja, also Gefühl unterschiedlich. Es kommt halt wirklich immer auf diesen Zustand an. Also kannst halt Waldkreiburg für 2.500 bis 3.000 Euro kaufen, kannst halt was Neuwertiges wahrscheinlich auch für 3.500 bis 4.000 Euro dann schon wieder kaufen. Es kommt halt wirklich immer erstens auf die Lage drauf an. Wie ist der Komplettzustand? Ist schon die Heizung? Du hast in Waldkreiburg sehr viele Häuser auch noch mit diesen Gasetagenheizungen, Gaseinzelöfen und die ganzen Geschichten. Und so richtet sich im Endeffekt der Preis dann wieder. Und deswegen, also diese Range ist fast alles möglich, wenn man mal ins Netz schaut. Und was aber halt auch in Waldkreiburg und wie aber auch in allen anderen Städten halt jetzt überhaupt nicht vorhanden ist, ist eigentlich dieser Neubau oder halt diese Komplettsanierung, weil es halt einfach viel zu wenig Leute aktuell noch gibt, die sich einfach mit diesen Themen einfach beschäftigen.
Ja. Okay. Jetzt erzählen wir mal, also das ist zu den gemeinsamen Objekten. Jetzt erzähl mal ein bisschen, wie dieser Flatbuy-Apparat aufgebaut ist. Was habt ihr für eine Personalstruktur? Nee, sorry, erst die Größe einmal einsortieren. Ich habe vorhin gesagt, 500 Millionen Immobilien gekauft. Das habe ich immer so im Kopf. Also die Flatbuy hat für über 100 Millionen in den letzten 3-4 Jahren Immobilien gekauft. Wie viel davon schon wieder rausgedreht? Also sagen wir jetzt 10, 20 Millionen oder schon 80?
Ja, also schon deutlich mehr. Wir haben ja ein paar größere Objekte auch, also bestimmt über 50 Millionen. Dann was wir
schon über 50 Millionen auch schon wieder raus, aber jetzt hat man wieder aufgefüllt und ist wieder bei 100 oder irgendwas.
Ja, also so, das ist diese Größenordnung, wo man sich immer so bewegt von dem Ganzen her.
Also erstmal verrückt, dass du das, ich weiß, wie wir uns kennengelernt haben und du warst da schon ein toller Immobilieninvestor, aber Wahnsinn, dass das gelingt und dass überhaupt das auch mit Banken möglich ist und so ein Apparat. Was steckt da für ein Team dahinter?
Ja, wir haben kein großes Team, muss ich sagen. Also viele denken ja, bei diesem Riesenapparat brauchst du ein riesiges Team. Im Endeffekt haben wir einen Portfolioleiter. Wir haben eine Dame, die fürs komplette Mietmanagement zuständig ist. Wir haben Tobi, wir haben mich, wir haben zwei für den Vertrieb. Wir haben einen für die Finanzierung. Also so ein Kernteam, sag ich mal, von 8 bis 10 Leuten, die im Endeffekt für Flatbuy komplett arbeiten, plus natürlich eine enorme Anzahl an Freelancern, Maklern, Hausverwaltern, die aber alle auf Freelancer-Basis dann im Endeffekt, also auf Kooperation oder Rechnungsbasis mit uns zusammenarbeiten. Die kann man jetzt nicht als Inner Circle Team, sondern wir haben ein kleines Inner Circle Team und der Rest drumherum ist halt einfach Netzwerk.
Wie macht ihr das mit Verwaltung, weil du es gerade sagtest?
Also bestehenden Objekte erstmal selber verwalten und dann geben wir es an die Hausverwaltungen weiter. Also es wird aufgeteilt WEG und dann kommt eine externe Hausverwaltung, wird dann von uns bestimmt, wo wir noch Eigentümer sind und die ist dann die WEG-Verwaltung.
Okay,
ja. An dem Zeitpunkt sind wir eigentlich ist wie in der Eigentumswohnung zum Sehen.
Ja. Okay. Was würdest du sagen, sind Qualifikationen, Schlüssel, Skills, die dieser Apparat braucht? Wann kann er erfolgreich sein? Was muss er besonders gut können, damit es funktioniert?
Ja, mein Lieblingsspruch ist immer, geht nicht, gibt's nicht immer. Das ist einfach so diese Kernbotschaft immer. Also egal, ob es beim Thema Finanzierung ist, wo jetzt nicht leicht ist, also das gebe ich auch zu. Aber ihr solltet es, also auch für jeden, der für sich selber investiert, also ich möchte halt immer schauen, dass man halt irgendwie 100% bekommt. Ist halt so meine Prämisse, egal welches Objekt, weil ich halt einfach vom Einstiegspreis überzeugt bin, 100%, 1% Tilgung, ist halt immer meine Grundvoraussetzung. Jetzt ist manches Objekt halt leichter, manches schwieriger. Diese Eigenschaft brauchst du einfach, dass du...
100% und 1% Tilgung, das ist quasi...
Genau. Das also ist wenn immer mein...
Der Banker Roti ums Eck kommen sieht, weiß er schon 1% Tilgung und 100%.
Und das sagen halt 98% vielleicht wieder nein, aber du musst halt einfach geduldig sein und du musst halt, und wenn du halt 30 Mal eine Absage bekommst, vielleicht bekommst du es beim 31. halt dann nicht, weil der halt genau wieder jetzt wieder Luft hat und so weiter. Und das ist eigentlich so diese Kernbotschaft, wo eigentlich jeder immer wieder haben sollte. Dieser persönliche Antrieb, das maximale Ziel dir irgendwo zu setzen und wenn du halt selber den Antrieb hast, auch das Maximale umzusetzen, dann freut man sich ja dann auch. Auch wenn es dann vielleicht knapp nicht funktioniert, aber ich stecke mir halt immer das höchstmögliche Ziel und wenn es halt dann nicht funktioniert, dann kann ich mir halt nichts vorwerfen. Und das muss ja immer unser Ziel sein. Und genauso baue ich das beim Vertrieb auf. Wenn wir halt jetzt sich 50 Wohnungen noch haben, dann ist halt mein Ziel, diese 50 Wohnungen zum Zeitpunkt X verkauft zu haben. Und dann setze ich mir das Ziel und dann überlege ich halt, mit welchen Leuten arbeite ich wie wo zusammen und versuche, dieses Ziel umzusetzen. Und das ist halt mein persönlicher Antrieb, der halt über allem dann immer steht und das ist eigentlich so immer meine Botschaft auch an alle, also sich lieber halt Ziele immer zu setzen, die halt viel, viel höher sind, als man eigentlich denkt und dann vollen Fokus drauf und dann loslegen.
Ja, Amen, aber die Risiken im Blick halten. Ne?
Absolut, das ist dann immer die Risiken, ja. Darfst du halt nie unterschätzen und da brauchst du halt ein Marktgespür und halt ein Vertrauen in dich und auch in dein Netzwerk, das ja immer größer oder immer intensiver natürlich über die Jahre geworden ist, dass du halt auch genau weißt, wenn welche Situation kommt, wen rufe ich an, wer hilft dir in welcher Situation, wo kannst du wohin gehen. Aber das ist halt ein Prozess, ich mache das jetzt seit 13 Jahren, dann das lernst du nicht von heute auf morgen, sondern dieses Thema, auch Risikoeinschätzung, das wirst dir immer wieder von neuen Herausforderungen gestellt. Aber du brauchst halt die persönliche Überzeugung von dir, dass du weißt, wenn eine Krise kommt, kann ich damit umgehen. Und manche verstecken sich dann oder wissen halt dann in der Situation nicht mehr, wie sie weitermachen sollen. Aber gerade, wenn es herausfordernd wird, ist ja schön, wenn man das dann wieder bewältigt.
Ich bin zu allem einig und das sind ganz wichtige Worte, die du gerade gesagt hast. Ne? Ich möchte nur auf diesen Punkt hinaus, man kann einen Unterschied machen, wie schnell, wie groß man gewisse Dinge macht. Und ich habe so viele Leute gesehen, sagen Stefan und ich immer wieder, in den letzten Jahren mit dem Zinsanstieg, die haben sich einfach verhoben. Die haben sich einfach überhoben mit der Größenordnung, die sie gemacht haben. Das, was wir jetzt hier tun, ist ja riesig. Also was ihr tut vor allem, finde ich, ist riesig. Und da muss man entsprechend Kapitalgeber haben, die das mitmachen. Und da sind andere involviert außer uns, die auch tiefe Taschen haben, ne? und viel tiefer als wir. Und man muss auch, wir haben Stresstests gemacht, das müssen wir auch bald wieder machen, und quasi gemeinsam gucken, okay, was passiert zum Beispiel, wenn die Zinsen hochgehen? Das geht ja ganz schnell. Wir haben gerade über Cashburn gesprochen und das trifft jetzt ist in dem Fall festgeschrieben für zumindest ein paar Jahre. Aber wenn die nächsten 5 Jahre die Zinsen auf 7% sind, würde ich sagen, packt das die Flatbuy nicht. also wird zumindest schwer jetzt. Oder irgendwo gibt es einen Punkt, wo sie es nicht mehr packt. Vielleicht ist es bei 8 oder 9 oder bei 6 oder keine Ahnung. Aber es gibt einen Punkt, wo sich jeder im Klaren sein muss, da hilft dir alle Netzwerk der Welt nichts und alles Mindset der Welt nichts. Und so gern wir beide morgens in See springen oder du springst in See und ich mach Sport und wir haben ein tolles Mindset und werden vor Problemen niemals weglaufen. Gibt es Risiken, die sind so groß, die können einen umwerfen und davor muss sich jeder schützen und das kann man, indem man die Dinge genau plant. Wir haben viele, viele Dinge in die Wege geleitet gemeinsam und schon besprochen, um in den einzelnen Dealstrukturen und so dafür zu sorgen, dass uns das nicht umhauen kann, so schnell zumindest. Ne? Und das finde ich auch mal wichtig, weil es ist ein hochriskantes Geschäft.
Absolut, also Risiko ist auf alle Fälle immer drinnen. Ich sag, wir müssen München nochmal wieder ein bisschen differenzierter immer wieder sehen. Also wenn wir jetzt nochmal zum Markt dann nochmal kommen, es ist halt einfach so, diese Struktur, was halt München an Firmengeflechten und halt an Leuten einfach hat, die gut vermögend sind, ist halt brutal. Und deswegen ist halt klar der Zins schon mitentscheidend, aber es gibt halt immer einen Preis, wo es halt einen Markt auch noch gibt, wo halt was verkauft wird. Und das ist halt in München, hat man da auch gemerkt, selbst in der Krisenzeit, es gab halt immer wieder einen Markt, weil so günstig kann der halt dann immer gar nicht mehr runterfallen. Und das ist halt der riesige Unterschied halt zu manchen anderen Märkten, wo du halt rein wegen am Zins verkaufen musst, also wo das halt entscheidend ist, ob der Zins jetzt bei 7, 6, 5 oder 4 ist, oder in einem Markt, wo halt tendenziell der Eigenkapitalanteil deutlich höher ist von den Leuten her. Und da gibt's halt einfach so viel Geld von den vermögenden Leuten, die halt einfach sagen, okay, so tief kannst du gar nicht fallen, weil irgendwann schnappen die halt auch einfach immer wieder zu. Und das hat sich ja hier in München ja immer wieder bewahrheitet, dass einfach auch nicht dieser Preisverfall so niedrig dann einfach wieder ist. Aber klar, Restrisiken haben wir überall, wirtschaftlich und so weiter. Aber wenn man da gut strukturiert ist und also es gibt ja kein Objekt, wo ich nicht weiß, wo der Einstieg war, wie man es verkaufen kann. Du darfst dich halt einfach nicht blind vollsaugen nochmal mit 100 Objekten, sondern du musst halt immer gewissen Grad wissen und gleichzeitig einfach so diese Struktur von dieser Höhe, wo wir jetzt haben. Man sagt, so im Schnitt, wenn du pro Monat 10 bis 20 Einheiten, also sprich ein Haus, hast, wo du abverkaufen kannst, hast du halt einen super Dealflow und dann musst du auch nicht größer oder kleiner werden, sondern hast halt einfach über dein Netzwerk, weißt du ja schon genau, wo du das Ganze wieder platzieren kannst, weil das ist halt der Riesenunterschied bei Flatbuy zu den anderen. Wir können halt auch liefern. Das Schwierige ist halt auch in dem Immobiliengeschäft, dass halt viele dann mal ein Haus haben, aber wenn dieser Dealflow halt einfach auch mal vorhanden ist mit zig Vertrieben, das eigene Vertriebsnetzwerk, darfst du halt auch nicht komplett runtergesaugt sein, sondern du brauchst halt auch eine gewisse Auswahl immer an Häusern, dass du halt das Ganze dann auch wieder am Laufen hältst. Das ist eigentlich immer so diese Kerngeschichte. Aber ich gebe dir recht, es ist halt immer ein schmaler Grat, und wann du wie viel dann einsteigst und wann du halt komplett wieder auf Null saugst und so weiter.
Das ist immer der gleiche, die gleiche Skala, auf der ich lang gehen kann. Grundsätzlich kommt Rendite von Risiko. Ne? Und je kurzfristiger und je schneller ich versuche, viel Geld zu verdienen, große Renditen in kurzer Zeit, kann eine sehr explosive Mischung sein. Und das muss sich jeder im Klaren sein. Ne? Und ich glaube, ein Immobilien-Buy-and-Hold-Invest, was langfristig gedacht ist, wenn man weiß, was man tut, kann so gut wie nicht schiefgehen. Nochmal, wenn man weiß, was man tut. Aber kurzfristig in den Immobilienhandel einsteigen, ohne Ahnung davon zu haben, kann auch sehr kurzfristig sehr schiefgehen. Genau. Und wenn man dann aber weiß, was man tut und versucht, ein bisschen smart zu sein, also einfach diese Skala ein bisschen zu verschieben, zu sagen, ich kriege ein bisschen Risiko raus, wie mit Teilfestschreibungen, wie wir es gemacht haben, vielleicht sind es Absicherungsgeschäft, haben wir auch schon gemacht, ne? So ein paar Begleitsachen. Wenn ich in Garmisch smart bin und sage, okay, ich verkaufe lieber ein bisschen schneller, damit ein Projekt abgeschlossen ist, statt auf einen Maximalpreis zu hoffen oder irgendwie sowas. Das sind alles smarte Einzelentscheidungen, die dafür sorgen, dass ich weiter gute Rendite mache, aber deutlich Risiko rausnehme.
So genau, das ist auch, wo wir ja dann auch so strukturiert haben, ich glaube brutal ans Neubaugeschäft, dass das wieder kommen wird. Und das hat halt Flatbuy, glaube ich, sehr, sehr frühzeitig erkannt, dass da eine brutale Chance sein kann, und haben das halt frühzeitig so strukturiert, wie wir es, glaube ich, schon mal ein paar Mal so Beispielen ja genannt haben, dass wir diese Neubaugeschichten in separate Gesellschaften eingebaut haben, die im Endeffekt halt ohne Finanzierung, ohne alles dann dastehen. Das heißt, wir haben halt brutale Werte halt auch in der Firma schon mal geschaffen, ohne dass wir die jetzt erstmal anrühren. die aber trotzdem halt einen Bankenwert einfach haben. Im Endeffekt ist es halt nicht liquides Geld, wo auf der Bank liegt, sondern es sind halt einfach Vermögenswerte, die jetzt bei uns in der Gesellschaft drin sind, die aber trotzdem einen brutalen Wert erstmal haben. Die könnten wir verpfänden oder könnten Finanzierungen draufsetzen und so weiter, aber die lassen wir einfach als unser Faustpfand halt auch nochmal in diesen Gesellschaften drin, weil wir halt einfach davon überzeugt sind, dass halt spätestens Ende 26, 27 auch dieser Neubau wieder nochmal einen brutalen Hebel dann einfach dann hat. Und ihr habt es ja, glaube ich, selber auch so ein bisschen gemerkt, so wie ich das ja beim Immocation Festival ja mit, habe ich ja kurz mit eurem Partner von in wegen QNG, glaube ich, Neubau, ja,
der gesagt hat, mit
er baut jetzt das eine, aber er hat halt eine Liste von gefühlt 200 Leuten nochmal, die wir gern kaufen würden, aber wir bauen halt auch eins nach dem anderen, aber da sieht man, welcher Bedarf eigentlich für Neubau, wenn solche Geschichten QNG und so weiter wieder vorhanden sind, welcher Bedarf eigentlich da ist. Und das glaube ich einfach, dass wir mit der Flatbuy da extrem gut an Grundstücken aufgestellt sind, aber wir wollen uns aber auch jetzt nicht gleichzeitig Neubau links machen, da Bestand und so weiter, sondern wir wollen halt jetzt Fokus, sehen wir jetzt einfach bei dem Bestand, das Abverkaufen, das, was wir haben, das sind wir super aufgestellt, aber wenn wir halt merken, Ende 26, da kommt jetzt auch nicht mehr die Deal-Pipeline einfach rein am Bestandsgebäude, dann muss man sich halt einfach mit dem kompletten Potenzial beschäftigen, den wir einfach in der Firma schon mal haben, und das macht ja dann auch Spaß, wenn wir dann ohne Druck in diese Themen dann mal einsteigen können.
Ja, toll. Es ist genau, das nehme ich immer so bei dir wahr. Es ist vieles irgendwie ohne Druck. Du bist dann schnell und einer der Ersten, aber machst es irgendwie ohne Druck. Es ist toll, wie du die Balance hinkriegst. Jetzt habe ich noch eine Frage gleich zum Markt. Ich will nur nochmal den Aufruf machen, das hätten wir beinahe vergessen, flatbuy.com. Wer auch interessiert ist, bei euch vielleicht im Team zu arbeiten. Ne? Also Initiativbewerbungen, hast du gesagt, sind gerne gewünscht. Wir haben keine das konkret, aber du bist immer jemand, der auch einen jungen Investor mal unter seine Fittiche nimmt zum Lernen, von Vertrieb lernen oder Ankauf lernen oder irgendwie solche Dinge oder als, weiß ich nicht wo, Ergänzung in der Verwaltung oder irgendwie. Also wenn ihr Lust habt, den Roti kennenzulernen, flatbuy.com, da gibt's dann, also das ist so eine Ankaufspage, ne, aber da dran gibt's dann trotzdem die Rubrik Team, da sieht man schon mal, wer alles im Team ist, und unten gibt's Impressum, da gibt's auch noch eine E-Mail-Adresse mit info@flatbuy.com, da könnt ihr euch auch hinwenden. Also wer Lust hat, da in Kontakt zu treten mit dir, herzlich gerne auf diesem Weg.
Genau, auch einfach privat anschreiben, ist egal, bei LinkedIn oder Insta.
Ja, also
bringe ich alle
nicht. Roti, richtig, ja, den findet ihr schon. Genau. Jetzt eine Frage noch zum Markt. Ich hatte ein Interview mit Jürgen Schick. Wir sind seinen Zinshaus-Marktbericht im Detail durchgegangen. Und die aktuellen Marktpreise auch durchgegangen, und er sagte, und das ist erstaunlich, jetzt habe ich leider nicht meine Notizen hier gerade, aber die Faktoren in München, jetzt im Gesamtmarktbericht, nicht Rotis Einkauf, ne, sondern Gesamtmarkt, war irgendwie Faktor 38 oder so hat man bezahlt, dann bezahlt man plötzlich nur noch Faktor 34 und das marschiert gerade auf Faktor 30 runter. Und München ist die einzige Stadt in Deutschland, in der die Faktoren noch runtergegangen sind für Mehrfamilienhäuser. Auch in den letzten 6 bis 12 Monaten. Während die Faktoren in anderen Städten schon wieder angezogen haben. Entspricht das auch deinem Marktgefühl?
Ganz schwierig.
Also aber nein, also ist das, hast du das Gefühl oder?
Also was man mitbekommt, ist, dass wieder mehr Käufer da sind von Mehrfamilienhäusern, und dass die Renditen tendenziell von der Maklerseite her den Verkäufern gesagt wird, dass sie halt einfach nicht so viel bekommen. Das ist halt bei denen immer noch, also die freuen sich halt, wenn die Faktoren tendenziell niedriger sind. Aber man muss halt immer sagen, wer verkauft dann immer? Und das sind halt immer nur eine gewisse Anzahl halt einfach an Leuten. Und deswegen, also die professionellen Leute verkaufen halt einfach alle nicht, sondern das sind ja nur diejenigen, die halt unter Druck stehen, verkaufen das Ganze. Ja. Und deswegen gehen die Faktoren halt, also wir können jetzt unser letzten Beispiel, kann ich ja auch sagen, was wir gekauft haben. Wir haben eins in Gießen gekauft. Da ist ein Bestandsgebäude drauf, vorne mit 2000 Quadratmeter, hinten ist Gewerbe drauf, vermietet für, ich glaube, Faktor 19,5 oder 20-fach auf die Ist-Miete. Klar, das treibt jetzt zum Beispiel sowas auch wieder runter in die Gesamtfaktoren, wenn du jetzt für 20-fache nochmal einkaufst. Aber gleichzeitig haben wir jetzt halt auch in Lagen gekauft, wie am Gärtnerplatz, Corneliusstraße, wo wir dann wieder zu einem Faktor, glaube ich, gekauft haben von 40 oder 42. Aber das Objekt war halt komplett nach WEG wieder aufgeteilt. Und dann zahlst du halt, wenn der Quadratmeterpreis halt nur bei 8.000 oder 7.000 Euro wieder war. Ja, das ist halt... Weißt du, ich meine, also dieses Pauschale, also ich weiß nicht, das Problem ist halt anhand von diesen Statistiken, ich weiß ja nicht, wie viele Objekte letztes Jahr verkauft worden sind, aber ich glaube, so im Schnitt werden in München so zwischen 100 und 200 Mehrfamilienhäuser, glaube ich, verkauft. So im Schnitt, was ich so in Erinnerung nochmal hatte. Und da halt immer eine pauschale Aussage zu treffen, wo der Markt wieder hingeht, also finde ich immer... Dass es jetzt nicht übertrieben ist und die Leute schon wieder Mondpreise zahlen, ist auch klar. Und dass das irgendwo damit da drin hängt. Aber ich kann nur so viel sagen, dass auf dem Markt gefühlt gewisse Gebiete extrem spannend sind. Also in München wie Milbertshofen, Sendling und diese Gebiete, wo jetzt nicht komplett Innenstadt, aber Innenstadt nah sind, die erleben im Moment einen extremen Preisaufstieg nochmal. Und insgesamt die Nachfrage an Wohnungen zum selber einziehen, kaufen und so weiter ist meiner Meinung nach wieder tendenziell deutlich schneller wieder nach oben wie vor einem Jahr nochmal in München.
Genau, also es gibt in München mehr Kauffälle, das steht auch hier. Und München hat auch im Volumen zugenommen, dass mehr Familienhäuser verkauft wurden, aber tatsächlich eben zu günstigeren Faktoren, also zu günstigeren Preisen dann am Ende auch. Ne? Also es sind die
Preise... geholfen, wenn ich eingekauft habe letztes Jahr dann vielleicht. Bitte? Dann hat es geholfen, wenn wir günstiger einkaufen.
Ja, genau. Diese Statistik bei, logischerweise. Übrigens hattest du, das finde ich auch mal interessant, die Größe von solchen Märkten, ne? Das hatte ich auch mit Jürgen, 100, du hast 104 gab es in 2023 und in 2025 wurden 174 Mehrfamilienhäuser.
Ja, da sind wir schon einen Anteil, glaube ich, oder? Wenn wir dann 10, 15 machen, haben wir zumindest
Marktbeeinflussung. Wirklich. Also da ist man echt, da hat man einen Anteil an größeren Immobilienmarkt in Deutschland. Das ist schon, kriege ich ein bisschen Gänsehaut.
Was ist im Verhältnis Berlin dann? Ist deutlich mehr.
Oder? Ja, da muss ich jetzt lange scrollen.
Ach, in den Berlin. Alles gut.
Ja, das Doppelte, ja.
Deswegen muss aber jeder, was halt auch sein Kerngeschäft einfach ist, also wie gesagt, unser ist ja halt das Aufteiler und Potenzial und das andere halt typischer Bestandshalter.
Der Bericht geht nur mehr von mir aus. Was ich interessant finde, ist der Aspekt, dass keine anderen Stadt die Faktoren mehr gefallen sind, also von den Top-Metropolen. Die Faktoren sind nur noch in München gefallen. Also es finden mehr Käufer und Verkäufer zueinander, aber zu günstigeren Preisen. Nur in München. Überall anders sind die Preise hochgegangen. Könntest du sein? Einfach der Roti-Faktor, der halt bei den 15
Objekten... Ja, aber das ist schon begründet, glaube ich, mit vielen, also das, ich würde jetzt aber mal 50% ist ja auch Maklergeschäft, auch in München 80%, und die haben sich schon noch auf so einen gewissen Faktor, wo sie sagen, sie wollen halt am liebsten für 25-fach verkaufen, ja, weil es halt einfach schneller geht wie zu Faktor 40-fach. Und wenn die halt eine Marktdurchdrängung haben, sagen wir die drei großen Player von 60-70%, orientiert sich natürlich dann auch dieser Gesamtpreis von dem Ganzen.
Aber dann ist jetzt auch irgendwann logischerweise da die Talsohle erreicht, weil es in allen anderen Top 7, Top 8 Städten schon passiert ist, ist auch klar, dass in München die Faktoren jetzt irgendwann nicht mehr weiter runtergehen, sondern wieder hochgehen. Ne?
Du hast euch jetzt nur Möglichkeiten mit Objekten, die 4-5 Jahre komplett verbrannt worden sind und über den Markt gejagt worden sind. Da hast du brutale Möglichkeiten noch zum Einkaufen. Das war jetzt wie in dem Fall auch. Die haben halt dann versucht, vor der Krise waren die halt nicht mit dem Preis einverstanden, weil der halt, weil sie dachten, sie kriegen mehr. Dann haben sie gedacht, sie machen die erste Reduzierung, die zweite. Und dann kennt aber jeder irgendwann mal schon mal das Objekt. Und irgendwann sind die dann so genervt, dann kannst du halt nochmal einen Preis sagen, jetzt würde ich es halt kaufen. Und die haben halt keine andere Auswahl mehr. Also das ist halt im Moment noch eine Marktchance von Leuten, die extrem frustriert sind, weil sie halt ihr Objekt vielleicht die letzten 3, 4, 5 Jahre halt noch nicht verkauft haben. Ja. Derjenige, wo jetzt frisch am Markt kommt und eine realistische Einschätzung, das geht ja alles auch in München jetzt wieder.
Und Zinsen, Roti, bleiben jetzt stabil, keine Veränderung zu erwarten?
Ich glaube.
Mal wieder das Interview
an, wie immer. Großteil mit den Variablen, da tut sich ja sowieso nichts. Und ich sage jetzt mal, im Endkundenbereich ist ja, glaube ich, ja, diese Range, wo sich ja mit dem 10-Jahres-Swap ja irgendwie zwischen 0,3 und 0,4 sich ja immer die ganze Zeit irgendwo bewegt. Aber so war ja das ganze Jahr über. Also
es ist Wahnsinn, wie die 10-Jahres-Kondition mit einer erstaunlichen Konstanz seit, ich weiß nicht, März ungefähr in diesem Jahr, jetzt hier bis in den Dezember quasi fast rein, einfach flat bei 3,6, 3,5 hin und her dümpelt, ne?
Komisch, also einfach gleichbleibend, gell? Aber so war es auch vermutet, so ein bisschen vielleicht nochmal nach oben, aber das ist ja alles jetzt eingebrochen. Die Leute kennen jetzt die Zinssätze, ist auch gar kein Thema mehr so in der Richtung. Also wo man sagt, je nachdem von Bonitäten und so weiter, aber wenn du halt irgendwo zwischen 3,5 und 4,3 und 1% Tilgung, das ist ja überall absolut im brauchbaren Bereich irgendwie von der ganzen Geschichte.
Das war Real Talk mit Roti, Folge 5. Vielen Dank, Roti, für die schöne Folge. Ich freue mich auf die nächste. Ja, und jetzt ab in See.
Ciao. Ciao.